Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, alle Zeit, indem wir für euch beten. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsen ist, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Amen. Lass uns gemeinsam noch aufstehen zum Gebet. Großer Gott und Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir und danken dir für diese Worte, welche Worte der Wahrheit sind. Deine Worte, aus deinem Mund gehaucht, durch deinen Heiligen Geist aufgeschrieben. Und dass wir wissen dürfen, dass diese Worte Worte des ewigen Lebens sind. Und dass diese Worte uns auch heute Abend neu Leben von oben spenden wollen. Und Vater, wir beten, dass du uns heute Abend lehrst, durch deinen Heiligen Geist diese Worte zu verstehen, aber sie nicht nur zu verstehen, sondern sie in Wahrheit zu erkennen, so wie es die Kolosser getan haben. Dass wir den Inhalt, die Wahrheiten dieses Textes verstehen und danach leben. Dass in allem dein Sohn Jesus Christus verherrlicht werde, durch dem, was ich jetzt heute rede, durch dem, was wir hören, durch dem, wie wir darauf reagieren. Und bitte segne du uns bei all dem, in Jesu Namen. Amen. Letzte Woche haben wir eine Einführung in den Kolosserbrief gehabt. Wir haben uns den groben Kontext der Umstände der Kolosser angeschaut, wo sie gelebt haben, wie die Gemeinde entstanden ist und was die Umstände der Gemeinde waren. Und dann haben wir uns anschließend die ersten zwei Verse angeschaut, wo Paulus sich gemeinsam mit Timotheus als die Absender, als die Schreiber des Briefes vorstellen. Und wir haben auch gesehen, an wen dieser Brief gerichtet ist, an die Gemeinde in Kolossee, an alle Heiligen, das heißt an alle, die durch den Glauben an Jesus Christus gereinigt und abgesondert wurden für Gott. Und dann haben wir noch gesehen, abschließend, wie Paulus die Kolosse grüßt, beziehungsweise welchen Segen er für sie ausspricht. Der bekannte Segen von Paulus, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir haben gesehen, dass die Kolosser sich in einer gewissen schwierigen Situation befunden haben. Und aus diesem Grund ist Epaphras zu Paulus gereist, der sich zu diesem Zeitpunkt, wie wir vermuten, in Rom im Gefängnis befand. Und Epaphras ist zu ihm gereist und hat ihm von der ganzen Situation berichtet. Stellt euch für einen Augenblick Epaphras vor, diesen jungen Mann, oder wir wissen nicht, wie alt er war, wie er dort in Kolossee ist, wie er einige Zeit zuvor das Evangelium dort gepredigt hat, wie eine kleine Gemeinde entstanden ist, eine kleine Gruppe von Heiligen. Und Epaphras freut sich an dem Glauben, der dort gelebt wird, indem sie sich einander lieben. Aber er merkt auch gleichzeitig, wie in Kolossee, wie in diesem Lykostal, wo sich Kolossee und Laodicea und Hierapolis, diese kleinen Gemeinden befanden, auf einmal eine kleine Gruppe aufgetan hat, eine religiöse Gruppierung, die allerlei religiösen Krimskrams, mystische Religionen, heidnische Kulte, auch Christentum und Judentum, alles in einen Topf geworfen haben und somit versucht haben, den Glauben der Kolosser zu zerstören. Und Epaphras wusste nicht, wie genau er damit umgehen soll und wie er gegen diese Irrlehre ankämpfen soll, was er tun soll. Und so hat er sich entschlossen, zu Paulus zu reisen. Und er ging runter nach Ephesus an die Küste, stieg dort in ein Schiff, das ihn nach Rom führte. Und dort ging er nach Rom und suchte Paulus, bis er Paulus gefunden hat. Und als die beiden sich begegneten, waren sie voller Freude und sie fielen sich um die Arme. Und Paulus fragte Epaphras, wie geht's dir? Wie geht's der Gemeinde in Kolossee? Und Epaphras berichtet voller Freude, Paulus, in der Gemeinde ist Leben. Die Geschwister in Kolossee haben einen echten Glauben an Jesus Christus. Ihr Gemeindeleben besteht aus Ordnung. Sie haben eine gegenseitige Liebe. Das sind gute, schöne, frohe Nachrichten. Und Paulus fragt weiter, schön, das freut mich zu hören. Und wie geht's sonst so in der Gemeinde? Gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Und Epaphras muss den Kopf gesenkt haben und mit einem anderen Ton, in einer anderen Tonlage Paulus gesagt haben, wir haben Probleme. Es gibt eine Gruppierung, die den Glauben von Jesus Christus zwar nicht ganz verleugnen, aber die zu dem Erlösungswerk von Jesus Christus noch Gesetze des Judentums hinzumischen. Und das ist auch Aspekte von Mystizismus und Gnostizismus und gewissen Dingen gibt, die dem Glauben von Jesus nicht entsprechen. Und diese Leute verwirren uns. Wir wissen nicht genau, wem sollen wir jetzt glauben. Und Epaphras versucht Paulus zu erklären, was dort vor sich geht. Und Paulus merkt und versteht, hier taucht ein ernstes Problem auf. Hier versucht jemand den Glauben, das Evangelium von Jesus Christus zu zerstören, indem sie lehren, dass nicht in Jesus Christus die Fülle der Errettung zu finden ist, sondern indem man Visionen nachjagt, indem man gewisse Dinge einhält, Feste und Sabbate, indem man gewisse Engelwesen anbetet und die Elemente der Erde. Und daraufhin schreibt Paulus diesen Brief, um die Kolosser wieder auszurichten und sie zu warnen vor dieser falschen Lehre und ihnen Christus in eine Weise vorzustellen, dass sie sehen und erkennen, dass in Christus alleine alle Weisheit und alle Erkenntnis zu finden ist, dass in Christus alleine die Fülle der Gottheit und der Erlösung zu finden ist. Und das ist das Ziel, das Paulus mit diesem Brief verfolgt. Und das Gebet, das Dankgebet, das wir heute gelesen haben, und dieses Gebet zieht sich, wie einige Ausleger es verstehen, bis zu Vers 23. Aber wir haben heute die ersten 8 Verse gelesen. Und dieses Dankgebet zeigt schon auf, worauf Paulus hinaus will. Und indem er Gott dankt für den Glauben und für die Liebe, die Kolosse haben, zeigt er ihnen auf, was in ihnen passiert ist, als sie das Evangelium gehört und als sie das Evangelium angenommen haben. Nämlich die Wiedergeburt, die Kraft des Evangeliums hat ihr Leben vollkommen verändert. Und indem er ihnen das Evangelium aufzeigt und das, was das Evangelium mit ihrem Leben getan hat, widerlegt er alles, was diese falsche Lehre zu tun will. Alles, was diese falsche Lehre lehrt und alles, was das Ziel dieser falschen Lehre war, vernichtet Paulus, indem er ihnen die Kraft, die verändernde Kraft des Evangeliums aufzeigt. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, in einer Welt, wo sich die Meinungen der Menschen täglich ändern, nicht wahr? Ein banales Beispiel über das Coronavirus. Täglich kommt eine neue Studie und es verändert sich, oder über den Urknall und sonstige Dinge. Es verändert sich ständig das Denken der Menschen. Nicht der Bibel gemäß, sondern ihrem Denken, ihrer Wissenschaft gemäß. Und das Schlimme an dieser ganzen Sache, liebe Geschwister, ist, dass die Gemeinde, dass die Kirche hier keinen Unterschied macht. Denn auch das Denken der Kirche, auch der evangelikalen Kirche, verändert sich ständig. Sie passen sich ständig neu an. Wem? Der Schrift? Nein, der Welt. Das Denken der Kirche passt sich immer mehr dem Denken der Welt an und sie laufen mit der Welt mit. Aber wir müssen nicht der Welt und dem Denken der Welt mitlaufen, sondern dem, was in der Bibel geschrieben steht. Wir müssen ständig uns erneuern in unserem Sinnen, in unserem Denken der Schrift gemäß. So wie Paulus es in Römer 12, die Verse 1 und 2 sagt, dass wir uns nicht beeinflussen lassen sollen von der Welt, von dem Denken der Welt, sondern uns erneuern lassen durch das Wort Gottes, indem wir kennen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und damit wir in dieser Welt standhaft bleiben können, uns nicht abbringen lassen von dem Evangelium, welches wir gehört und welches wir anerkannt haben, müssen wir das Evangelium immer wieder neu hören. Immer wieder neu über die Gnade Gottes nachdenken. Immer wieder neu darüber nachdenken, wer Gott ist. Wie er sich in Jesus Christus offenbart hat. Was Gott jetzt aktuell tut und was die Zukunft bringen wird. Und genau das versucht Paulus macht Paulus, indem er hier ein Dankgebet über die Kolosser ausspricht. Und der Titel dieser Bibelstunde lautet Die Kraft des Evangeliums. Und wir wollen zwei wesentliche Bereiche miteinander anschauen, die eng mit der Kraft des Evangeliums verbunden sind. Und das ist erstens die Frucht des Evangeliums, was im Leben eines Menschen passiert, wenn er das Evangelium annimmt, und zweitens die Verkündigung des Evangeliums. Denn ohne Verkündigung des Evangeliums kann der Mensch das Evangelium nicht annehmen. Und ohne Annahme des Evangeliums kann der Mensch oder das Evangelium im Menschen keine Frucht hervorbringen. Und diese zwei Bereiche werden wir heute genauer untersuchen, um erstens selbst zu prüfen, sind diese Früchte in meinem Leben vorhanden, die Früchte des Evangeliums? Das, wovon Paulus hier redet, wenn er über das Leben der Kolosser dankt. Und zweitens wollen wir erkennen, dass die Verkündigung des Evangeliums ein Auftrag Jesu Christi ist und dass nur durch die Verkündigung des Evangeliums, sei es hier von der Kanzel, sei es auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft, ob Frau oder Mann, wir sind in gewisser Weise Botschafter, dass die Verkündigung des Evangeliums eine Notwendigkeit ist, damit Menschen gerettet werden können. Nun zum Ersten, die Frucht des Evangeliums. Paulus beginnt hier sein Dankgebet, wie es ziemlich typisch für Paulus ist. In den meisten Briefen von Paulus beginnt er die Briefe mit einem Dankgebet. Und er sagt hier, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten. Wenn er hier von wir spricht, dann spricht er von sich und Timotheus. In Kapitel 1, Vers 1 nennt er sich Paulus, Apostel Christi Jesu und Timotheus, dem Bruder, als die Absender des Briefes. Und jetzt sagt er, wir danken Gott. Also Timotheus und ich danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun, einige Gedanken zu diesem Gebet von Paulus müssen hier weitergegeben werden. Wer ist das Objekt der Anbetung von Paulus? Er nennt hier den Gott und Vater. Sein Dankgebet richtet sich an Gott, den Vater. Nicht in erster Linie an Gott, den Vater von uns, sondern an Gott, den Vater von wem? Unseres Herrn. Jesus Christus. Und Paulus bedient sich hier einer Sache, die wir häufig im Alten Testament finden. Im Alten Testament wird, wenn es um die Erlösung des Volkes Israel geht, wenn es um die Befreiung zum Beispiel aus Ägypten oder der babylonischen Gefangenschaft geht oder sonstige Taten Gottes, dann richtet sich das Dankgebet der Juden immer an Gott, den Vater, an Jahwe. Paulus bedient sich dem hier. Und indem er seinen Dank an Gott, den Vater, richtet, zeigt er in gewisser Weise auf, Gott, der Vater, wie wir auch letzte Woche gesehen haben, ist es, durch den all die Gnade zu uns fließt. Die Gnade der Errettung. Denn Gott, der Vater, hat seinen Sohn zu uns gesandt. Gott, der Vater, hat seinen Sohn am Kreuz für uns geschlachtet, damit wir Vergebung der Sünden haben. Gott, der Vater, hat Jesus Christus aus den Toten auferweckt. Und Gott, der Vater, hat anstelle von Jesus oder hat den Heiligen Geist zu uns gesendet. Also der Vater, von dem Vater fließen all die Gnadentaten natürlich durch den Sohn Jesus Christus zu uns. Und deswegen richtet sich sein Dankgebet hier an Gott, den Vater. Einige Verse später, in Vers 12, fordert er die Kolosser auf, das Gleiche zu tun. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Gott, der Vater, hat uns fähig gemacht zu Erben des Reiches. Und Gott, der Vater, hat uns aus der Gewalt der Finsternis in das helle Licht seines geliebten Sohnes gestellt. Und wir müssen hier verstehen, dass wir einen dreieinen Gott haben, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und er wirkt, dieser eine Gott wirkt in allen drei Personen in der Errettung. Jesus Christus starb am Kreuz für unsere Sünden, nicht der Vater und auch nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt in uns Erkenntnis und Glauben an das Evangelium. Und so hat jede Person der Gottheit seine Aufgabe. Aber hier dankt Paulus Gott, dem Vater, dass er uns all die Gnadentaten in Jesus Christus dargereicht hat. Aber er nennt auch hier den Herrn Jesus Christus. Kyrios, also den Herrn der Herrscher, den Gott aller Götter. Christus Jesus, der Messias. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 36 sprechen die Apostel zu den Juden, folgende Worte aus. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also Christus Jesus ist derjenige, den Gott bestätigt hat als der Messias, als Jesus, der Herr zur Rettung. Paulus dankt also Gott dem Vater, welcher der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, und zwar alle Zeit, indem wir für euch beten. Und hier sehen wir die Beharrlichkeit vom Gebet von Paulus. Er sagt, wir beten alle Zeit für euch. Und hier dürfen wir nicht denken, dass Paulus den ganzen Tag von morgens bis abends, jeden Moment seines Lebens für die Kolosser gedankt hat. Vielmehr können wir diesen Vers so verstehen, dass Paulus sagt, in all unseren Gebeten, also immer wenn wir beten, gedenken wir eurer mit Danksagung. In all unseren Gebeten bringen wir euch, Kolosser, mit einem dankbaren Herzen vor Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das ist etwas, was wir hier von Paulus lernen dürfen und lernen sollen, beharrlich zu beten. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange Paulus danach noch gelebt hat, seit dem Zeitpunkt, als er von dem Glauben der Kolosser gehört hat, aber seit diesem Tag hat er in all seinen Gebeten für die Kolosser gedankt. Und wenn wir die anderen Briefe lesen, dann sehen wir das Gleiche, dass er auch für die Philipper dankt und für andere Gemeinden. Das heißt, er hat ein beharrliches Gebetsleben gehabt. Wie oft oder wie lange bringen wir unsere Anliegen vor Gott, bis Gott unsere Gebete erhört hat? Was ist, wenn er sie bis zu unserem Tod nicht erhört? Sind wir beharrlich im Gebet mit unseren Anliegen? Eine weitere Sache, die uns hier ermutigen soll im Gebet von Paulus, ist seine Ernsthaftigkeit im Gebet. Schaut mal, er sagt hier, dass wir dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit für euch danken, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben. Wir werden später noch sehen, dass Epaphras zu Paulus kam und ihm von dem Glauben der Kolosser berichtet hat. Und seit diesem Tag, als er gehört hat von dem Glauben der Kolosser, betet er in all seinen Gebeten ein Dankgebet für die Kolosser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ein Bruder oder eine Schwester mit euch redet und euch ein bisschen was von seinem Leben erzählt, Probleme, die er hat, und wir dann sagen, ich bete für dich. Machen wir das dann auch? So beharrlich wie Paulus? Oder nur an dem Abend dann vorm Schlafen gehen, beten wir dann für diese Person? Ich musste mich überprüfen und sehen, schaut mal, wie ernst Paulus diese Sachen nimmt. Epaphras kam zu ihm und hat ihm von dem Glauben berichtet. Und seit diesem Tag betet Paulus ernsthaft für den Glauben der Kolosser. Wieso? Weil Paulus wusste, worauf es ankommt. Unser Glaube an den Herrn Jesus Christus und die Liebe zu den Heiligen, zu unseren Geschwistern, ist etwas, was ernst ist. Was nicht nur für das Diesseits gut ist, sondern Ewigkeitswert hat. Und deswegen betet Paulus in all seinen Gebeten, wenn wir seine Gebete studieren würden, vor allem im Epheserbrief, ist ein ausführliches und tiefes Gebet von Paulus. Und was ist das Anliegen von Paulus? Immer, dass der Glaube der Heiligen zunimmt, die Erkenntnis Christi Jesu zunimmt, dass sie am Glauben festhalten und ausharren. Paulus war also beharrlich und äußerst ernsthaft im Gebet und wir tun gut daran, von ihm daraus zu lernen. Aber Paulus geht weiter und zeigt nun auf in den Versen 4 und 5, wofür er Gott dankt. Nachdem wir gehört haben, wovon? Von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Hier beschreibt Paulus in gewisser Weise die Frucht oder auch die Früchte, die im Leben der Kolosser aufgekommen sind, nachdem sie das Evangelium gehört haben. Und die erste Frucht, die Paulus hier nennt, ist der Glaube an Christus Jesus. Der Glaube an Christus Jesus. Liebe Gemeinde, denken wir nochmal daran, aus welchen Gruppierungen die Christen in Kolossee bestanden. Es waren Heiden, welche griechische Götter angebetet haben und vor allen Dingen, wo der Kaiserkult vorherrschte, wo der Kaiser in Rom angebetet wurde wie ein Gott. Es waren aber auch Juden, welche Jahwe, den einen Gott des Alten Testaments, anbeteten. Und Paulus sagt hier, ich danke Gott alle Zeit für den Glauben an Christus Jesus. An Christus Jesus. Die Heiden, welche unzählige Götzen angebetet haben, welche einen Menschen als Gott angebetet haben, haben diesen Götzen den Rücken zugedreht und haben sich Christus zugewandt. Das war ein Gräuel für die Heiden damals, nur einen einzigen Gott anzubeten, nur einen einzigen Gott zu haben. Und Paulus sagt hier, ihr habt diesen Götzen den Rücken zugewandt und ihr habt euch Christus, Jesus, den Messias zugewandt. Und die Juden genauso. Für die Juden war Jesus Christus ein Gotteslästerer, deswegen haben sie ihn umgebracht. Und an ihn zu glauben, war für sie unverständlich, es war für sie ein Gräuel. Und auch diese Juden haben sich Christus Jesus als den Messias, der im Alten Testament verheißen wurde, im Glauben zugewandt. Es war eine totale, radikale Abwendung von den Götzen hin zu Christus. Und liebe Geschwister, es war nicht so, dass als sie das Evangelium gehört haben, diese Menschen, welche tausende Götzen anbeten, sich dachten, hört sich gut an. Lasst uns daran glauben. Das war auch nicht bei dir und bei mir der Fall, als wir das Evangelium gehört haben. Das, was hier passiert, wenn man sich von toten Götzen abwendet, hin zu dem lebendigen Gott, Jesus Christus, ist, dass wir Jesus Christus erkennen auf eine Art und Weise, dass er herrlicher als alle Götzen, die wir anbeten, dargestellt wird und wir gar nicht anders können, indem wir ihn erblicken, wenden wir uns automatisch mit dem Rücken zu den Götzen. Und das ist das, was bei den Kolossen passiert ist. Als Epaphras da war und ihnen das Evangelium gepredigt hat, hat Gott ihnen die Augen für die Herrlichkeit Christi geöffnet und sie haben sich Christus zugewandt und erkannt, dass all ihre Götzen nur tot sind. Und sie haben an diesen Christus Jesus sind gläubig geworden. Glaube, ihr glaubt an den Herrn Jesus Christus. Was bedeutet es zu glauben? Es bedeutet, sein ganzes Vertrauen auf die Person und auf das Werk von Jesus Christus zu werfen. Aber nicht nur das. Glaube bedeutet auch gleichzeitig Gehorsam, liebe Geschwister. Stellt euch für einen Augenblick vor deiner Haustür ist ein Löwe. Und ich weiß davon und ich rufe dich an und ich sage zu dir, pass auf, geh nicht nach draußen, vor deiner Haustür steht ein Löwe. Und du glaubst mir und sagst, okay, danke für die Info und legst auf, aber gehst kurze Zeit später raus, weil du einkaufen willst und wirst von diesem Löwe gefressen. Du hast mir nicht geglaubt. Du hast mir nicht geglaubt. Hättest du mir geglaubt, dann würdest du dem Gehorsam folgen, was ich gesagt habe. Dann würdest du nicht nach draußen gehen. Dann würdest du dir denken, okay, was Richard gerade gesagt hat, das ist ernst. Und ich befolge lieber, was er mir gesagt hat. Versteht ihr? Das ist zu glauben. Wir können nicht nur ein Lippenbekenntnis ablegen und sagen, ja, ich glaube an den Herrn Jesus, aber wir befolgen nicht, was er uns sagt. Das ist kein Glaube. Zu glauben bedeutet, ich werfe mein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus und auf sein Erlösungswerk, dass ich alleine durch den Glauben an ihn gerechtfertigt werde und daraus resultierend will ich ihm folgen und seinem Wort Gehorsam leisten. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich ihm folgen will. Das ist es zu glauben. Das ist es zu glauben. Und mir scheint so, dass es viele Evangelikale und viele Christen heutzutage gibt, die nur ein Lippenbekenntnis ablegen. Aber ihr Leben leben, wie sie es wollen. Aber an Jesus Christus zu glauben, bedeutet alles aufzugeben, zu sterben, um für ihn zu leben. Aber gleichzeitig dankt Paulus für die Liebe, welche die Kolosser zu allen Heiligen haben. Wir haben letzte Woche gesehen, was es bedeutet, ein Heiliger zu sein. Es bedeutet, reingewaschen zu sein. Es bedeutet, Vergebung der Sünden zu haben. Aber gleichzeitig bedeutet es, ausgesondert, abgesondert zu sein, von Gott, für Gott zu leben. Und Paulus sagt hier, dass die Kolosser eine Liebe zu all den Leuten haben, die durch Jesus Christus erlöst wurden. An all die Gläubigen haben sie eine Liebe. An die Gläubigen in ihrem Umfeld, aber auch an alle anderen Heiligen. Und wir müssen verstehen, dass Liebe, wenn im Neuen Testament die Liebe, von der Liebe die Rede ist, dann wird uns vor allen Dingen beschrieben, dass Gott Liebe ist und dass er uns seine Liebe in Jesus Christus offenbart hat. Und diese hat er uns darum offenbart, dass er uns bedingungslos liebt, dass er weder etwas von uns fordert, noch sonst etwas, sondern in Gott selbst ist die Quelle der Liebe. Gott selbst ist die Liebe. Und die Bibel lehrt uns, dass wir mit dieser göttlichen Liebe lieben können, wenn wir von Gott diese Liebe empfangen haben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und schaut mal, bevor wir wiedergeboren wurden, bevor wir gläubig wurden an den Herrn Jesus Christus, da haben wir uns selbst geliebt. Wir waren Götzendiener und der größte Götze in unserem Leben war ich selbst. Und wir haben alles getan, dass es uns gut geht. Wir haben immer danach geschaut, dass wir das Beste vom Stück bekommen, dass wir ein gutes Leben haben. Nachdem wir aber an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, haben wir die Liebe Gottes empfangen und wir haben angefangen, Gott zu lieben und unseren Nächsten. Wir fangen an, all diejenigen zu lieben, die durch das Erlösungswerk von Jesus Christus heilig geworden sind. Schaut mal, wenn wir durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind, sind wir automatisch durch das Band der Liebe mit allen Gläubigen verbunden. Und das muss ich einem Frischbekehrten nicht sagen. Okay, jetzt bist du ein Frischbekehrter, jetzt schau mal, das sind alles deine Geschwister, die glauben auch an den Herrn Jesus, diese musst du jetzt lieben. Das passiert automatisch durch das Werk des Heiligen Geistes. Es ist nicht so, dass wir uns auf einmal dann entscheiden, okay, jetzt bin ich ein Christ, jetzt muss ich dies und jenes tun, jetzt muss ich meine Geschwister lieben. Es ist etwas, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt, automatisch, ohne dass wir von einem Menschen belehrt werden müssen. Gott selbst lehrt uns durch seinen Geist diese Dinge. Das ist die Frucht der Wiedergeburt in uns. Das ist, was Paulus den Kolossern hier aufzeigen will. Schaut mal, was mit euch passiert ist. Ihr habt euch abgewendet von all den Götzen und habt euch der Person Jesu Christi zugewandt. Und durch den Heiligen Geist habt ihr eine Liebe empfangen, dass ihr automatisch die Geschwister liebt. Denkt daran, was mit euch passiert ist. Und wirft diesen Glauben nicht weg durch dieses Geschwätz der falschen Lehrer. Das ist, was Paulus hier sagen will, indem er ihnen aufzeigt, was mit ihnen passiert ist, als sie das Evangelium gehört haben und als das Evangelium ihr Leben verändert hat. Es gibt einige Bibelstellen, die dies bestätigen, dass wenn Gott in unser Leben kommt, durch die Kraft des Evangeliums, dass sich in uns alles verändert. Zum Beispiel, lasst uns den ersten Thessalonicher Brief aufschlagen. Kapitel 1, Vers 9. Dort schreibt Paulus: Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Und jetzt? Und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Hier beschreibt Paulus, was mit den Thessalonichern passiert ist. Als sie das Evangelium gehört haben, als Paulus das Evangelium gepredigt hat und der Heilige Geist den Thessalonichern die Herrlichkeit Christi vor Augen gemalt hat, haben sie sich zu ihm gewendet. Und indem sie sich zu Christus gewendet haben, haben sie sich automatisch mit dem Rücken zu ihren Götzen gedreht. Und was passiert? Jetzt dienen sie nicht mehr ihren Götzen, sondern um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen und seinem Sohn, Jesus Christus, aus dem Himmel zu erwarten. Das passiert mit einem Christen. Es ist keine Entscheidung, die ein Christ trifft. In gewisser Weise. Wir treffen eine Entscheidung bei der Bekehrung. Aber ich entscheide mich nicht dafür, okay, jetzt diene ich Gott und jetzt erwarte ich Jesus Christus und jetzt liebe ich meine Geschwister, sondern dieses Werk ist ein Werk des Geistes in uns. Und das ist, was bei den Kolossern passiert ist. Paulus geht in Kapitel 1, Vers 21 bis 23 etwas näher darauf ein, indem er ihnen aufzeigt, was passiert ist. Dort heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung und den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Also hier ist eure Bekehrung, das ist, was Christus für euch getan hat, das ist euer Stand, heilig und untadelig. Und jetzt sagt Paulus weiter, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Also wenn ihr euch nicht abbringen lässt von der Irrlehre, von diesen falschen Lehrern, wenn ihr festhaltet an dem Evangelium, an dem Glauben an Jesus Christus, an der Liebe zu allen Heiligen, dann ist das Werk, das in euch passiert ist, wahrhaftig, dann ist es echt, dann ist es ein echter Glaube in euch. Das ist also die zweite Frucht der Wiedergeburt des Evangeliums im Leben der Kolosser, die Liebe zu allen Gläubigen. Und Paulus erklärt auch weiter, wo dieser Ursprung ihres Glaubens und ihrer Liebe ist. Von wo kommt dieser Glaube und diese Liebe? Er sagt in Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln. Also wegen, das ist der Grund. Die Hoffnung, welche die Kolosse haben, bildet die Grundlage ihres Glaubens und ihrer Liebe. Zu hoffen bedeutet, etwas zu erwarten. Auf ein zukünftiges Ereignis zu warten oder auch auf eine Person zu warten. Und zu wissen, dieses Ereignis wird kommen oder diese Person wird kommen. Und darauf warte ich. Das ist in gewisser Weise eine Hoffnung, die ein Mensch hat. Und die Hoffnung, welche die Kolosse haben, heißt hier in Vers 5, ist in den Himmeln aufgehoben, aufbewahrt, wie in einer Schatztruhe, verwahrt, reserviert. Für die Kolosser. Also die Hoffnung, welche die Kolosser haben, befindet sich im Himmel an einem Ort, wo sie in der Zukunft sein werden. Und weil sich ihre Hoffnung im Himmel befindet, haben sie eine sichere Hoffnung. Denn die Hoffnung ist dort, wo Gott selbst ist, dort, wo Christus Jesus selbst ist. Und Gott selbst verwahrt diese Hoffnung für uns oder für die Kolosser auf. Wir lesen in der Bibel viel darüber, worin unsere Hoffnung besteht. Wir haben Hoffnung des ewigen Lebens, dass wir von diesem verweslichen Leib umgestaltet werden und einen unverweslichen Leib bekommen. Wir haben die Hoffnung dessen, dass, was Jesus gesagt hat, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, dass Jesus für uns Wohnungen bereitet. Wir haben eine Hoffnung, unsere Lieben wiederzusehen und so weiter und so fort. Wir haben viel berichtet uns die Bibel, worauf wir hoffen. Aber was Paulus hier meint, heruntergebrochen ist die Hoffnung der Person Jesu Christi. Denn in ihm ist unsere ganze Hoffnung vereint. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers 1, Christus unsere Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung. Oder hier in Kapitel 1, Vers 27 sagt er, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus ist unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Auf ihn hoffen wir, auf ihn warten wir. Und in ihm haben wir alles. Er ist der Erbe und in ihm sind wir Miterben des Reiches. In ihm sind all die Schätze verwahrt, die wir empfangen werden. Er ist unsere Erlösung, er ist unsere Heiligung, er ist unsere Rechtfertigung, er ist unsere Weisheit. Paulus sagt, dass dies unsere Hoffnung ist. Das heißt, auf dieses Ereignis warten wir. Auf Jesus warten wir, bis er offenbart wird, bis wir bei ihm sein werden. Und in Kapitel 3, die Verse 1 bis 4, erklärt Paulus, was es bedeutet, dass wir auf diese Hoffnung, auf diese Person warten. Er sagt hier, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also wenn er eure Hoffnung geworden ist, wenn ihr wiedergeboren wurdet, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sucht eure Hoffnung dort oben im Himmel. Sucht seine Herrlichkeit, sucht ihn. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wenn Christus unsere Hoffnung offenbart werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbart werden. Und dann empfangen wir das, worauf wir unser Leben lang gehofft haben, nämlich die Erlösung, die vollkommene Erlösung, das ewige Leben und eine ewige, harmonische Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und von dieser Hoffnung, sagt Paulus, habt ihr zuvor gehört in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Von dieser Hoffnung, von dem Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit ist Gottes Wort, welches Gott durch seine Propheten und durch seine Apostel aufgeschrieben hat. Jedes einzelne Wort in der Bibel ist inspiriert, gehaucht durch den Geist Gottes. Das ist das Wort der Wahrheit. Und dieses Wort der Wahrheit nennt Paulus hier auch das Evangelium. Oder wie er später in Kapitel 3, Vers 16 das Wort des Christus nennt. Das Wort des Christus, das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Das ist Gottes lebendiges Wort. Und dieses Evangelium kam zu den Kolossern. Und wir dürfen nicht denken, liebe Geschwister, dass das Evangelium nur darum besteht, dass Jesus Christus Mensch wurde, ein perfektes Leben lebte, am Kreuz für die Sünde der Welt starb, nach 3 Tagen auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Das ist der Kern des Evangeliums. Aber das Evangelium beginnt vor allen Zeiten in der Ewigkeit bei Gott. Das Evangelium beginnt bei Gott. Wer Gott ist, die Person, die Ewigkeit, der Charakter, das Wesen Gottes, die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Es geht weiter hin zum Menschen, dass der Mensch in Sünde gefallen ist und die Gerechtigkeit Gottes verloren hat. Und dass der Mensch in Sünde lebt und stirbt und ewig verdammt ist aufgrund des Todesurteils. Aber dass Jesus Christus kam, um Sühnung zu wirken für den Menschen. Nicht wegen dem Menschen, aber für den Menschen und wegen Gott, weil Gott Liebe ist. Das Evangelium ist so tief und dieses Evangelium, das Wort der Wahrheit, kam zu den Kolossern und in diesem Evangelium haben sie die Hoffnung der Herrlichkeit gesehen und wegen dieser Hoffnung haben sie an Jesus Christus, sind sie an Jesus Christus gläubig geworden und lieben sie ihre Geschwister. Seht ihr das? Also ihr Glaube an Christus und ihre Liebe zu den Geschwistern ist begründet auf der Hoffnung, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist im Himmel. Und diese Hoffnung, liebe Gemeinde, die wir haben, eines Tages Christus zu sehen, dass er offenbart wird und eines Tages, dass wir mit ihm offenbart werden, das heißt, dass wir Unverweslichkeit anziehen werden und Teilhaber seiner Herrlichkeit sein werden. Diese Hoffnung mehrt unseren Glauben und unsere Liebe zu den Geschwistern. Die falschen Lehrer in Kolossee konnten keine Hoffnung geben. Sie haben nur auf größere Visionen gesetzt. Sie haben auf Engelwesen gesetzt und auf gewisse Gesetze, aber sie konnten keine Hoffnung geben. Alleine das Wort der Wahrheit, das Evangelium, gibt uns diese Hoffnung. Und alleine dieses Evangelium weckt in uns Glauben an Christus und Liebe zu den Geschwistern. Der lutherische Kommentator Richard Lenski sagt zusammenfassend folgende Worte, die ich vorlesen will, weil sie es gern gut auf den Punkt bringen. Der Glaube ist der Nährboden, aus dem die Frucht der Liebe entspringt. Also indem wir an Jesus Christus glauben, lieben wir die Geschwister. Und die Hoffnung sind die Sonnenstrahlen, welche die Frucht der Liebe zum Reifen bringt. Also die Hoffnung der Ewigkeit bringt die Frucht der Liebe zum Reifen und unseren Glauben an Jesus Christus wird gemehrt dadurch. Und deswegen, liebe Gemeinde, tun wir gut daran, uns viel, viel Gedanken zu machen über Christus, über das Zukünftige, was auf uns wartet, über die Herrlichkeit, die uns offenbart wird in Christus, aber die auch an uns selbst offenbart wird, wenn er offenbart werden wird. Aber liebe Geschwister, diese radikale Veränderung bei den Kolossern und auch bei dir und mir hätte niemals stattgefunden, wenn nicht jemand den Kolossern das Evangelium zuvor gepredigt hätte. Ohne Verkündigung des Evangeliums gibt es keinen Glauben an Jesus Christus, gibt es keine Liebe zu den Geschwistern, gibt es keine Hoffnung der Herrlichkeit Und deshalb dankt Paulus in seinem Gebet auch weiterhin dafür, dass das Evangelium unter den Kolossern gepredigt wurde, dass das Evangelium zu ihnen kam. Und das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen, die Verkündigung des Evangeliums. Hier sagt Paulus in Vers 6 über das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Hier wird beschrieben, dass das Evangelium zu euch gekommen ist. Es ist zu euch gekommen. Und in diesem ganzen Abschnitt werden wir an den Auftrag von Jesus Christus erinnert, den er am Ende seines Lebens seinen Jüngern gegeben hat. Wie lautet dieser Auftrag? Geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Sie sollen hingehen in alle Welt. Hier wird beschrieben, das Evangelium kam zu euch. Das heißt, jemand ist hingegangen. Jemand ist gegangen zu den Kolossern. Und er hat zu Jüngern gemacht. Und mit Sicherheit wurden diese Leute getauft. Und wir werden später sehen, in Vers 7 heißt es, so wie ihr gelernt habt von Epaphras. Das heißt, ihr wurdet noch belehrt. Hier wurde der Auftrag von Jesus Christus ausgeführt. Und Paulus lehrt uns in Römer 10 eindeutig, dass jemand gehen muss und verkündigen muss, damit man glauben kann. Das ist der Weg Gottes, wie er sein Evangelium verbreitet. Und wir müssen lernen, liebe Gemeinde, zu gehen. Zu gehen. Wenn wir nicht gehen, wer soll dann gehen? Wenn du nicht zu deinem Nachbar gehst, wer soll dann zu deinem Nachbar gehen? Gott hat dich dorthin gestellt, nicht ohne Grund. Bedeutet nicht, dass wir Tag und Nacht vor der Haustür unseres Nachbars lauern müssen, um ihn zu ertappen und ihm das Evangelium zu verkünden. Wir brauchen Weisheit. Paulus lehrt etwas später im Kolosserbrief, dass wir Weisheit brauchen müssen, zu reden. Aber wir müssen gehen. Wir haben den Auftrag bekommen. Nicht jeder ist ein Missionar wie Paulus. Aber dennoch muss das Evangelium kommen, indem wir gehen. Und dieses Evangelium kam zu den Kolossern wie durch Epaphras, durch einen Mann, der zum Glauben gekommen ist, durch Paulus, der wieder in seine Heimatstadt gekommen ist und dort das Evangelium gepredigt hat, so wie er es verstanden hat. Und Paulus sagt hier weiter, dass dieses Evangelium in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört habt. Und hier zeigt Paulus den Kolossern auf, dass das Evangelium in der ganzen Welt Frucht bringt und auch bei euch und dass dieses Evangelium wächst überall auf der Erde und auch bei euch. Was will Paulus damit sagen? Schaut mal, diese Irrlehre in Kolossä war lokal. Sie war nur dort in diesem kleinen Ort. Aber das Evangelium hingegen wird in der ganzen Welt verkündigt. Nun, wenn Paulus sich von der ganzen Welt redet, dann meint er nicht damit den ganzen Globus. Wir wissen, dass zur Zeit der Apostel im Römischen Reich Gemeinden gegründet wurden. Und das ist, was Paulus hier meint, dass in diesem Reich, in diesem Gebiet, in dieser Welt das Evangelium sich ausbreitet. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass schon im 2. und 3. Jahrhundert sogar hier in Deutschland Gemeinden gab, Christen gab. Und das Evangelium hat sich ausgebreitet, rasant. Und dieses Evangelium ist auch zu euch gekommen. Dieses Evangelium hat auch euch verändert, hat auch euch zu Heiligen gemacht. Und hier ist es interessant zu beachten, dass Paulus in der Gegenwart spricht, denn hier heißt es, dass dieses Evangelium fruchtbringend und wachsend ist. Das heißt, es hört nicht auf, es ist kein Baum entstanden und es sind Früchte entstanden, dann ist der Baum gestorben, sondern es wächst beständig und es bringt beständig neue Frucht hervor, überall in der ganzen Welt. Und das zeigt uns einfach die Kraft des Evangeliums. Jede andere Religion stirbt aus, ist unglaubwürdig, aber das Wort der Wahrheit, das ist es, was sich ausbreitet und was Menschen verändert. Und die Frucht, von der Paulus hier redet, haben wir schon gesehen. Das ist der Glaube an Christus Jesus und die Liebe zu allen Heiligen. Das ist die Frucht die das Evangelium in dieser Welt hervorbringt. Und diese Frucht wird ja auch in der Ewigkeit zu sehen sein. In der Ewigkeit werden nur Leute da sein, die durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt wurden. Und dort wird vollkommene Liebe zu Gott und zu den Geschwistern sein. Das ist die Frucht des Evangeliums. Und diese Frucht wird überall auf der Welt sichtbar. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und Christus seine Gemeinde zu sich holt und eines Tages alle Feinde unter den Schemel seiner Füße gerichtet werden und Christus in Ewigkeit regieren wird. Liebe Gemeinde, das ist das Herrliche für uns zu wissen. Wir sind Sämänner. Wir sind es, die das Evangelium sehen. Wir predigen das Evangelium, wir legen den Samen in das Herz von den Leuten. Wir sind es auch teilweise, die das Evangelium begießen. Manchmal, wenn Gott gnädig ist, dürfen wir auch ernten. Aber wie Paulus in 1. Korinther 3, Vers 7 herrlich lehrt, ist es alleine Gott, welcher Frucht schenkt. Alleine Gott, welcher Wachstum schenkt. Wir sind nur Knechte, Diener. Wir streuen und säen, aber Gott bringt Frucht. Und das, was hier passiert, das ist Gottes Werk. Epaphras hat gepredigt, ja, aber Gott hat Frucht gebracht. Und hier denken wir an die Worte von Martin Luther, wie er in seiner Art und Weise folgende Worte geschrieben hat, als es darum ging, wie das Wort durch die Reformation Frucht gebracht hat, sagt er folgendes: Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Ich habe nichts getan. Das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet. Diese Erkenntnis hatte Martin Luther und das ist vollkommen richtig. Das Wort bringt Frucht in uns, nicht ich. Meine Worte kommen in dein Ohr, weiter nicht. Der Heilige Geist bringt die Worte in dein Herz und das Wort bringt Frucht. Wie es im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12 heißt, dass das Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort. Und deswegen müssen wir das Wort predigen und predigen und predigen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Das Evangelium zu predigen, in dem Glauben und Vertrauen, dass das Wort Gottes in den Herzen der Zuhörer sein Werk vollbringt. Man muss also das Wort Gottes hören, damit es Frucht in unseren Herzen vollbringt. Und genau das ist bei den Kolossern passiert, wenn wir weiterlesen. Das ist Evangelium in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Ihr habt das Evangelium gehört. Wir müssen es hören. Aber nicht nur haben die Kolosser das Evangelium gehört, sie haben es in Gnade, sie haben die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Erkennen in diesem Wort bedeutet, etwas genau zu erkennen. Etwas mit etwas vollkommen vertraut zu werden. Vollkommen etwas verstanden zu haben. Und sie haben hier die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Das bedeutet, ihr habt wahrhaftig erkannt die Gnade Gottes. Ihr habt wirklich verstanden, ihr habt wirklich begriffen, worum es geht. Die Gnade Gottes. Dass Gott uns unverdient in seinem Sohn Jesus Christus freispricht. Diese Gnade habt ihr erkannt. Und dieses Wort erkennen bedeutet auch anerkennen. Das heißt, ihr habt es verstanden, ihr habt es begriffen in Wahrheit, aber ihr habt es auch für euch in Anspruch genommen. Ihr habt es anerkannt als die Wahrheit, die euch frei spricht. Dieses Evangelium habt ihr durch die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Und hier wird das einschneidendste Erlebnis eines Menschen beschrieben, liebe Geschwister. Das Evangelium in Wahrheit zu erkennen, bedeutet, gerettet zu sein, gerettet zu werden. Hier passiert das, dass wir auf einmal erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir auf einmal erkennen und verstehen, dass wir schuldig sind vor Gott, dass wir auf einmal anerkennen, dass Gott heilig ist und wir es nicht sind und wir sein gerechtes Urteil verdient haben. Hier passiert es, dass wir auf einmal erkennen und verstehen, dass Christus stellvertretend für meine Schuld gestorben ist. Hier passiert es, dass wir dieses Wort der Wahrheit für uns anerkennen, für uns in Anspruch nehmen. Das ist die Gnade Gottes. Ist das in deinem Leben passiert? Hast du die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt? Hast du in Wahrheit verstanden und erkannt, dass du schuldig bist und nicht bestehen kannst vor dem heiligen Gott, der sich uns in der Bibel offenbart hat? Und hast du in Wahrheit erkannt, dass nur alleine im Werk und in der Person Jesu Christi vollkommene Erlösung liegt, nicht in Gesetzen, nicht in deinen Werken oder in sonstigen Dingen, sondern alleine in der Person und in dem Werk Jesus Christus? Das ist, was bei den Kolossern passiert ist. Und Paulus erinnert sie daran und sagt, schaut mal, was bei euch passiert ist. Ihr habt dieses Wort in Wahrheit erkannt. Gebt dem Wort der Irrlehrer keinen Raum. Wenn ihr doch erkannt habt, dass alleine in Christus die Fülle der Gottheit ist. Das ist, was ihr erkannt habt. Haltet fest an diesem Gut. Haltet fest an diesem Gut. Und abschließend kommt Paulus noch auf den zu sprechen, durch den die Kolosser dieses kostbare und herrliche Evangelium gehört haben. Und diese Person ist Epaphras. Paulus sagt in Vers 7, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Hier wird beschrieben, dass Epaphras sie unterrichtet hat, dass sie gelernt haben von ihm. Das heißt, Epaphras hat ihnen nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern er hat sie weiterhin unterwiesen, kontinuierlich unterwiesen. Das ist, was wir als Gemeinde tun müssen. Wir müssen uns belehren, die ganze Zeit belehren in dem Wort der Wahrheit. Und das hat Epaphras getan. Das heißt, hier entstand eine gewisse Schüler-Lehrer-Beziehung. So wie die Jünger von Jesus gelernt haben, so hat die Gemeinde von Epaphras gelernt. Und Paulus zeigt hier den Geschwistern in Kolossä auf, dass dieser Bruder, von dem ihr gelernt habt, Autorität besitzt. Und dass das, was er euch gelehrt hat, das Wort der Wahrheit ist. Das heißt, er hat Autorität nicht von sich selbst aus, sondern von dem, der ihn gesandt hat, nämlich Gott. Und als Apostel unterstreicht Paulus hier die Autorität von Epaphras, indem er hier sagt, dass er unser geliebter Mitknecht und ein treuer Diener des Christus ist. Er ist ein geliebter Mitknecht. Und hier beschreibt Paulus eine Liebesbeziehung. Er ist uns wertvoll, er ist uns kostbar. Wieso? Weil er ein Mitknecht ist, ein Mitsklave. Und das beschreibt einen gewissen Ehrenstand unter den Christen damals. Paulus nennt sich Knecht Christi Jesu, das heißt, er hat sich vollkommen unter die Herrschaft Christi gestellt, unter die gute Herrschaft Christi. Er gehorcht seinem Herrn, Jesus Christus, in allem. Wieso? Weil seine Gebote gut sind und vollkommen sind. Und weil er der Herr der Herrscher ist. Paulus ist ein Knecht, ein Sklave Christi Jesu. Und Epaphras ist ein Mitknecht. Er dient mit uns an derselben Front. Er steht im Auftrag Jesu Christi bei euch. Sein Herr ist Jesus Christus. Das heißt, wenn ihr ihn hört, dann müsst ihr ihm gehorsam sein. Nicht, weil er es euch sagt, sondern weil er ein Knecht Christi Jesu ist. Hier sehen wir einfach, dass Paulus die Kolosse sensibel darauf machen will, wenn Epaphras wieder zurückkommt in die Gemeinde, dass sie ihn aufnehmen sollen als einen treuen Diener Christi Jesu. Als ein Knecht Christi Jesu. Und dieser Diener Jesu Christi, welcher das Evangelium zu den Kolossern gebracht hat, dieser Diener kam zu Paulus in Vers 8 und hat ihm die Liebe der Kolosser kundgetan. Der uns, also mir und Timotheus, auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Oder mit anderen Worten, die Liebe, die der Heilige Geist in euch gewirkt hat, hat er uns kundgetan, hat er uns gezeigt. Und hier schließt sich der Kreis zu den Früchten des Evangeliums, dass diese Liebe, von der wir gehört haben, alleine durch den Heiligen Geist in uns gewirkt wird. Oder wie es Paulus im Römerbrief sagt, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und Paulus zeigt den Kolossen hier, das Evangelium, welches sie radikal verändert hat. Das Evangelium, an welches sie glauben und worin ihre ganze Hoffnung steht, mit dem Ziel, dass die Irrlehre kein Fuß fest in der Gemeinde, dass sie erkennen und verstehen, dass das Evangelium die einzige Botschaft ist, das Wort der Wahrheit. Und dass sie erneut ihren Blick auf die Hoffnung der Herrlichkeit richten, auf das, was auf sie wartet, auf das sie ausharren und gewarnt werden vor der falschen Lehre. Liebe Gemeinde, das ist, was wir Sonntag für Sonntag tun sollen, Mittwoch für Mittwoch tun sollen und auch untereinander tun sollen, wenn wir uns treffen, unseren Blick auf die Hoffnung der Herrlichkeit zu richten. Denn indem wir die Hoffnung sehen, wird unser Glaube an Christus genährt, unsere Liebe zu den Geschwistern geweckt. Möge der Geist Gottes diese Worte in uns aufgehen lassen, dass wir in seiner Kraft diese Worte auch ausleben können. Amen.